Hey Lars, wie ist die Lage?
Der wöchentliche Blick auf Hamburg mit Lars Meyer. Immer zum Wochenende, immer aktuell und immer mit guten Leuten der Stadt.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.
Diese Folge wird präsentiert von Dialog im Dunkeln. Stell dir vor, du gehst spazieren, überquerst eine Straße, besuchst eine Bar, doch du siehst nichts. Kein Licht, keine Konturen, keine Orientierung, nur Dunkelheit. Und du merkst, deine anderen Sinne übernehmen. In der immersiven Ausstellung Dialog im Dunkeln erlebst du an der Seite von erfahrenen Guides den Alltag von blinden oder sehbehinderten Menschen und bekommst einen tiefen Einblick in die Welt ohne Sehen. Buche noch heute dein Ticket unter www.dialog-in-hamburg.de und tauch ein in eine dir unbekannte Welt. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Journalisten und Verleger Oliver Wurm. Ahoi, Oliver.
Ahoi, lieber Lars.
Du und ich, das war einfach unschlagbar. Ein Paar wie Blitz und Donner. Zwei wie wir, die können sich nie verlieren. Oder aber, es darf eine Freundschaft formell sein, muss aber genau sein. Eine Freundschaft kann rau sein, aber muss hell sein. Am 30. Juli, dem Internationalen Tag der Freundschaft, erscheint der sechste Band deines Magazins 13 plus 13 Gedichte. Darin veröffentlichst du 13 klassische und 13 zeitgenössische Werke, wie eben gerade beschrieben, von Udo Lindenberg oder aber auch Joachim Ringelnatz zum Thema Freundschaft. Was bedeutet für dich denn Freundschaft?
Ja, wir haben uns ganz bewusst für das Thema Freundschaft entschieden. Wir haben ja bei jeder Ausgabe ein Oberthema. Wir haben mal ein Album über die Natur gemacht, eins über die Liebe, eins über das Meer. Und wir haben diesmal gesagt, Freundschaft ist gerade in dieser Zeit so wichtig. Eine stabile Freundschaft zu haben, ein Umfeld zu haben, mit dem man vielleicht auch auf die Irrungen und Wirrungen dieser Zeit, in der wir uns befinden, auch reagieren kann, wo man sich mal zurückziehen kann, wo man Stabilität bekommt, auf die man sich verlassen kann. Verlass ist, glaube ich, auch ein wichtiges Wort unserer Zeit. Und ich glaube, Freundschaft ist ein ganz, ganz großes Thema und auch in der Lyrik. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Heft geworden.
Bist du ein guter Freund?
Ich versuche es zu sein, ja. Also ich bin manchmal nicht gut darin, mich zurückzumelden. Aber ich habe so Freunde, dass wenn ich teilweise mich ein halbes Jahr nicht gemeldet habe, jetzt gerade aktuell passiert, und melde mich zurück, dann sagen die, ach Olli, weißt doch, Freundschaft überdauert. Und das ist gut. Überdauert auch Krisen, überdauert getrennte Lebenswege. Auch wenn man mal abbiegt, mal selber vielleicht in Probleme gerät und sowas und dem anderen nicht immer alles haargenau erzählen möchte eine Zeit lang, dann zieht man sich mal zurück. Aber ein guter Freund spürt das und wenn man wieder da ist, arbeitet man das kurz auf und dann ist man wieder auf Stand. Und das funktioniert in meinem Freundesnetzwerk wirklich sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen.
Konntest du als Kind Gedichte auswendig lernen? Ich konnte das nie. Also auch nicht als Erwachsener im Übrigen.
Doch, ich konnte das gut. Ich habe damals angefangen mit Warum die Zitronen sauer sind von Heinz R. Du könntest es jetzt checken, aber ich kann es immer noch.
Nein, das wollen wir jetzt nicht checken. Wir wollen ja in die Schlagzeilen gehen, die uns diese Woche so teilweise überrascht haben oder bewegt haben. Und dann gucken wir auch noch ein bisschen nach vorne, was in der nächsten Woche los ist. Ein trauriger Anlass ist auf jeden Fall, Ozzy Osbourne ist tot. Am Dienstag ist der britische Musiker im Alter von 76 Jahren gestorben. Ist das eine Meldung, die dich innehalten lässt oder über die du eher hinwegliest, weil du mit diese Art von Musik gar nichts zu tun hast?
Beides. Freunde von mir behaupten, und ich muss ihnen recht geben, dass ich bis vor ein paar Jahren noch nicht wusste, dass die Oasis Brüder sind. Also ja. Was ich sagen will, ich habe wirklich nicht viel Ahnung von Musikgeschichte. Mhm. Aber ich habe einen ganz breit gefächerten Geschmack und ich sage auch wirklich Geschmack. Ich kann mir genauso gut ein Roland-Kaiser-Konzert anhören, wo ich im letzten Jahr war. Ich habe ein Buch über Reinhard May gemacht, aber ich habe mir gestern auch das Gesamtwerk von Ozzy Osbourne raufgezogen und habe meinem Bruder hinterher geschrieben, habe gesagt, der hatte ja richtig was drauf. Und er schrieb dann zurück, merkst du spät, aber immerhin.
Richtig was drauf hatte auch die DFB-Elf der Frauen. Ein bitteres Aus für bärenstarke DFB-Elf gegen Spanien, titelt die Mopo anlässlich des Ausscheidens der deutschen Fußballfrauen im EM-Halbfinale. Mit einem 0:1 unterlag das Team den spanischen Spielerinnen. Diese landeten nach 113 Minuten den entscheidenden Treffer. Hast du allein geguckt oder in der Kneipe?
Es ist tatsächlich so, dass ich ganz wichtige Spiele gerne alleine gucke. Und das zeigt, dass es für mich ein wichtiges Spiel war gestern, weil ich habe es alleine geguckt. Und ich brauche dann auch so die Konzentration. Ich bin natürlich bei Social Media, begleite ich ein bisschen, lese Kommentare und sowas. Das schon, also ich bin nicht sozusagen innerlich bin ich nicht alleine, aber ich bin allein im Raum. Ich habe auch das Licht dann wirklich gedimmt, alles dunkel und ich konzentriere mich wirklich auf das Spiel, bin frühzeitig schon da in der Vorberichterstattung. Das war für mich ein sehr wichtiges Spiel. Warum? Weil ich glaube, dass das Viertelfinale zuvor ein Jahrhundertspiel war. Und ich sage auch, in der Geschichte des deutschen Fußballs, man kann Frauen hier getrost streichen, dieses Auf und Ab, dieses Drama, was in diesem Spiel war, dieser große Kampfgeist unserer Frauenmannschaft, die wunderbare Tore, Standardsituationen, die eintrainiert waren, also all das, was man im Fußball liebt, was man schätzt, ist mittlerweile echt im Frauenfußball angekommen, zumindest auf dem Niveau. So ehrlich muss man sich machen. Ich werde auch im nächsten Jahr wahrscheinlich kein Bundesligaspiel live im Stadion der Frauen sehen. Vielleicht gehe ich mal zum HSV, die ja gerade aufgestiegen sind. Aber auf diesem Niveau Spitzenfußball, so wie gestern Spanien, der Weltmeister, das macht riesen Spaß. Und das war auch gestern wieder ein großes Spiel, was wir aber zu Recht verloren haben. Ich glaube einfach, dass die Ausfälle jetzt zu krass waren. Unser Kader ist nicht breit genug, wenn drei bis vier solche Spieler ausfallen, von Julia Quinn angefangen über Nüsken, Henrich, im Vorfeld schon Lena Oberdorf, dann ist es einfach zu viel. Das hat man gestern gemerkt. Das war dünnes Eis, auf dem wir die ganze Zeit getanzt haben. Und am Ende haben wir dann unglücklich verloren, zwar vom Spielverlauf und vom Tor in die kurze Ecke, aber trotzdem verdient. Also ich war nicht traurig gestern. Das war ganz interessant.
Guckst du dir das Finale an?
Kurz nachdem wir den Podcast beendet haben, werde ich ja mit meiner Mutter mit dem Schiff nach Norwegen fahren, ein Geburtstagsgeschenk, und da haben wir viel Zeit und da freue ich mich aufs Finale.
Okay. Wir kommen zu dem Opernneubau. Lange Schatten. Hamburgs Opernneubau in der New York Times, meldet das Hamburger Abendblatt. Demnach berichtet die US-amerikanische Tageszeitung über Hamburgs Pläne, sich von Klaus-Michael Kühne den Bau eines neuen Opernhauses finanzieren zu lassen. Vor allem ginge es im Artikel aber um eine mögliche Zusammenarbeit des Familienunternehmens Kühne und Nagel mit dem NS-Regime während des Zweiten Weltkriegs. Ja, die haben ihre Geschichte nicht so richtig aufgearbeitet. Olli, wie weit weißt du denn so über deine Familie Bescheid? Wo kommst du ursprünglich her? Hast du, deinen Großvater wirst du noch kennengelernt haben? Deine Wurzeln immer im Sauerland gehabt?
Es ist wirklich jetzt, das glaubt uns jetzt keiner, das ist nicht abgesprochen, die Frage. Ne? Du konntest das nicht wissen. Ich fahre nach Norwegen, weil dort mein Opa im Krieg in Gefangenschaft geraten ist und dann nach Russland verschleppt wurde sozusagen und dort lange dann in Sibirien war. Und meine Mutter hat irgendwie gesagt, sie möchte mal in dieses Land hin, wo ihr Vater sozusagen so Schlimmes erleben musste. Nachdem natürlich, klar, wir müssen jetzt nicht die Kriegsgeschichte aufarbeiten. Also das ist ein bisschen zu erkunden, wo sind unsere Wurzeln sozusagen, wo sind die Dinge passiert, die unsere Familie vielleicht auch dann über viele Jahre geprägt haben. Und in dem Zusammenhang habe ich die Schwester meiner Mutter, ist eine Stiefschwester, gebeten, weil ich konnte mich erinnern, dass sie mal einen Stammbaum recherchiert hatte. Als ich noch klein war, das ist auch eine Künstlerin, die hat das richtig als Baum dann gemalt, eine wunderbare Zeichnung. Und sie hat das, glaube ich, 4 oder 5 oder 6 Generationen zurückverfolgen können. Und das nehmen wir jetzt mal als erste kleine Aufgabe mit aufs Schiff. Also so weit, wie wir kommen, durch Nachdenken, wer ist mit wem eigentlich verwandt, wie hießen die Eltern von XY und so. Und dann fange ich an auch zu recherchieren, weil mich das schon interessiert. Wo kommt man her? Weil Vergangenheit prägt Gegenwart. Das ist, glaube ich, das ist so.
Ich bin sehr gespannt, wo deine Wurzeln liegen. Nach Aus für großes Bauprojekt. Vettel bekommt Alternative, berichtet die Mopo über das Aus des geplanten modernen Busbetriebshofs mit Nahversorgung, für den es nun ein Ersatzprojekt geben soll. Das hat ja doch einiges an Irrungen und Wirrungen gesorgt, denn dieses Projekt sollte dann einfach viel zu teuer werden und die Hochbahn hat es dann abgesagt. Wann warst denn du das letzte Mal auf der Vettel? Das ist ja so ein bisschen für uns, die hier so mitten in der City wohnen, eher ein vielleicht ein bisschen vergessener Stadtteil, ne?
Ich lerne Hamburg gerade ganz neu kennen, war auch auf der Vettel vor kurzem mehrfach, aber immer mit dem Fahrrad durchgefahren. Also bin nirgendwo eingekehrt, habe mir nirgendwo so die Sachen genau angeschaut, aber ich habe mir so ein Gravelbike gekauft, inspiriert auch ein bisschen durch die Tour de France und bin jetzt jeden Abend auf dem Weg Richtung Dove Elbe, Richtung Vettel, Richtung Wedel. Also ich mache hier große Touren gerade und lerne wirklich das Hamburg, in dem ich schon so lange lebe, nochmal neu kennen. Und ich merke auch, wie schnell man doch raus ist aus der Stadt mit dem Fahrrad. Also ich wohne ja in der Hafencity, das dauert 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, bin ich schon im Entenwerder Park und dann geht es Richtung Deich und Morfleet und das ist ja direkt ein Naturschutzgebiet pur da oben. Das ist wunderschön, kann ich nur jedem empfehlen, Fahrrad kaufen, raus aus der Stadt.
Wenn du mal nicht Fahrrad fährst diese Woche, möchte ich dir einen Zeitungsartikel empfehlen. Brosters Schweigen. Warum klärt der Kultursenator die Vorfälle im Hamburg-Ballett nicht auf? Fragt die Zeit anlässlich des jähen Endes der Intendanz von Demis Wolpi im Hamburg-Ballett. Wirklich lesenswerter Artikel von Florian Zinnecker und einer Kollegin. Wann warst denn du das letzte Mal im Ballett?
Da habe ich wirklich überhaupt keine Beziehung zu, obwohl ein guter Freund von mir, der Thilo Kommer-Pöllert aus München, ein Buch geschrieben hat über einen Balletttänzer. Und das wollte ich eigentlich unbedingt mal lesen, weil das wohl eine faszinierende Person sein soll. Aber frag mich jetzt nicht genau, wie der hieß, wie das Buch heißt. Ich weiß es nicht. Ich stecke wirklich beim Ballett im wahrsten Sinne des Wortes nicht drin, habe auch keine entsprechenden Schuhe zu Hause.
So, dann holen wir das aber mal nach, ne?
Wir lassen uns zusammen in Schwanensee gehen und das nachtanzen. Ich bin dabei.
Überseeklub muss Haus an Alster verlassen. Folgen für Mitglieder, meldet das Hamburger Abendblatt. Die repräsentative Immobilie am neuen Jungfernstieg ist seit 1970 Heimat der Hamburger Institution und soll laut der Eigentümerin AXA-Versicherung ab Januar 2026 in Teilen renoviert werden. Das ist ja so ein Gesellschafts-Business-Club. In wie vielen Vereinen bist du denn Mitglied? Ich sehe das ja immer mal wieder bei Social Media, dass du mal den Verein und mal den Verein supportest durch eine Mitgliedschaft. Wie viel sind es?
Es sind aber tatsächlich eher so urige Vereine. Also ich bin tatsächlich in keiner dieser Verbindungen drin, die du gerade zitiert hast. Auch in keinem Rotarier-Club oder sowas. Mhm. Das ist irgendwie nicht meine Welt. Da habe ich irgendwie nie eine Beziehung zu bekommen. Ich will das gar nicht verdammen. Das hat sicherlich auch seinen Sinn und Zweck, dass es das alles gibt. Ich bin viel in Vereinen drin. Also bei mir zu Hause im kleinen Dorf Ottfingen im Sauerland bin ich im Schützenverein, im Tambourchor, im Musikverein, in der Kirche natürlich noch drin, im Fußballverein natürlich selbstverständlich. Also da geht jede Menge Mitgliedsbeitrag raus, aber auch sehr, sehr gerne, weil das so ein Ort unheimlich stabilisiert, wenn die Vereinskultur stimmt. Dann über meinen Job. Ich habe halt sehr viele Projekte auch mit Fußballvereinen gemacht und die wachsen einem dann echt ans Herz, weil man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, was arbeiten da für Leute, wie viel Energie ist in so einem Verein. Ich bin jetzt gerade jüngst Mitglied geworden beim 1. FC Nürnberg, bin es eh schon beim HSV, beim VfB Stuttgart, meinem Herzensverein sowieso, bei Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld. Also tatsächlich, ich habe eine große Latte an Mitgliedschaften und werde auch wahrscheinlich keine kündigen, weil wenn man einmal Mitglied ist, ist es echt ein Schritt zu kündigen.
Ja, verrückt. Also du hast ja jede Woche hast ja quasi ein Freundschaftsderby sozusagen.
Und Erfolge, wenn andere keine Erfolge mehr feiern können. Ich bin beim Pokalfinale gewesen, habe die Karte über Arminia Bielefeld als Mitglied bekommen, war aber als Stuttgart-Fan unter meiner Bielefeld-Jacke mit dem Stuttgart-Trikot in der Bielefelder Kurve und konnte also nur gewinnen.
Immer bereit. Die Stimmung der Hamburger Wirtschaft hat sich von April bis Juni leicht gebessert, schreibt die Zeit. Auf einer Skala von 0 bis 200 bewerteten die 591 Hamburger Unternehmen das Geschäftsklima im zweiten Quartal im Schnitt mit 94,9 Punkten. Das sind 10 Punkte mehr als im Vorquartal. Wie ist denn so deine Gefühligkeit im wirtschaftlichen Umfeld? Bist du gerade eher sparsam, weil du sagst, oh, ich muss gucken, wie ich klarkomme? Oder haust du es raus?
Ich hau raus. Ich habe auch schon mit meinem Patenkind gesagt, wir gehen demnächst auf eine große Wanderung. Da sage ich, wir müssen schon über das vorzeitige Erbe sprechen. Ich muss jetzt Geld loswerden. Nein, es ist eine harte Zeit gewesen nach und während Corona. Und ich habe aber auch das Gefühl, also zumindest bei mir persönlich auf dem Girokonto, am Telefon, was an Anfragen kommen, Projekte, wie sie wieder laufen, also ähnlich strukturierte Panini-Alben zum Beispiel für Vereine oder Städte, explodieren plötzlich wieder wie 2009 und sind sehr, sehr erfolgreich. Und das war eine Zeit lang, mussten wir echt durch ein Tal gehen, haben aber das durchgezogen, sind aufrecht geblieben. Wir sind eingestiegen mit dem Gedichtemagazin. Ich habe auch mal zwei Gedichtemagazine rausgebracht, da war keine einzige Anzeige drin. Aber dann musst du dann stehen und jetzt haben wir eine Marke geschaffen und jetzt kommen die Leute wieder und jetzt wird es stabiler und ich sehe da wirklich gelassen in die Zukunft und ich habe sogar die leise Hoffnung, dass ich mal irgendwann weniger arbeiten muss.
Ach, das gönnen wir dir und dann kannst du zum Fußball gehen. Die nächste Schlagzeile ist nämlich Ticketwahnsinn, Stadtderby in 15 Minuten ausverkauft. So lief es für die HSV-Fans, berichtet die Mope über den Ticketvorverkauf an Vereinsmitglieder für das Stadtderby gegen den FC St. Pauli. Um den Zugang zu regulieren, hatte der HSV das Verkaufsprozedere in diesem Jahr geändert und eine Vorabwarteschlange mit Vorab-Authentifizierung eingerichtet. Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass pro Mitglied nur mit einem Gerät in den Shop eingetreten werden konnte. Die Tickets waren aber wie gewohnt zügig ausverkauft. Das Derby findet am 29. August statt. So, Olli, hast du schon eine Karte fürs Derby?
Tatsächlich, und das kann ich auch begründen, habe ich den Moment verpasst, wo ich mich als Mitglied hätte um eine Karte kümmern können oder hätte mich kümmern müssen. Warum? Es ist irgendwie Tour de France. Es ist Frauen-EM. Ich bin überhaupt noch nicht auf Bundesliga. Ich bin überhaupt noch nicht auf Fußball, Vereinsfußball fixiert im Kopf und habe das wirklich dann nicht mitbekommen, dass es diese Ticketverlosung oder Ticketverkauf schon geöffnet wurde. Und dann sage ich mir natürlich auch, was ist in diesen Spielleiter der deutschen Fußball-Bundesliga gefahren, dass er am zweiten Spieltag das Derby einsetzt? Nach 7 Jahren spielt der HSV wieder zu Hause in der Bundesliga. Du hättest Hoffenheim bringen können und es wäre ein Fußballfest geworden für diese Stadt und für die HSV-Fans. Und da das Derby anzusetzen, das finde ich so fast schon unverschämt tatsächlich.
Und die Polizei freut sich wahrscheinlich auch, dass es auf dem Freitagabend ist.
Ja, es gibt auch immer Sicherheitsbedenken. Ich weiß, dass die Polizei, ich kenne mich da wirklich gut aus, das war früher mein Job, das auch ein bisschen mit zu berichten.
Du warst Polizist?
Als ich noch bei Sportbild war, habe ich mich wirklich mit diesen Sicherheitskonzepten sehr viel beschäftigt und ich weiß, dass gerade in NRW, wo du viele Zweitligisten hast, kritische Drittligisten, viele Bundesligisten, da müssen die unglaublich beim Spielplan immer schauen, wie viele Spiele sind in welcher Region zur gleichen Zeit. Aber ich sehe keinen, wirklich keinen Grund, warum das Derby nach 7 Jahren, nach dem Aufstieg des HSV, nach 2011, glaube ich, war das letzte Mal, ein Derby in der Bundesliga zwischen St. Pauli und dem HSV, 0-1, soweit ich mich erinnere.
Ja, schön war es.
Ich finde es unverschämt, dass dies am zweiten Spieltag stattfindet. Wirklich. Ich kann mich da richtig drüber aufregen und insofern ist es auch gar nicht so schlimm, dass ich keine Karte habe.
Jetzt bist du ja lange genug Sportjournalist gewesen. Da fällt doch irgendwo noch eine Karte vom Baum, oder?
Also ich wirklich, 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 und das meine ich ernst, ich habe mich noch nie irgendwo reingezeckt. Also natürlich könnte ich jetzt irgendwelche Leute aus den Logen anrufen, Business Seats haben, die noch vielleicht einen Sitz über haben oder sowas. Aber das mache ich nicht. Also ich habe den Zeitpunkt verpasst. Wenn ich irgendwo, ich sag mal, im offiziellen Schwarzmarkt, in diesem Fansale, wenn da nochmal plötzlich was auftaucht, dass irgendeiner eine Karte verkauft, bin ich sofort da, bin auch bereit, dann vielleicht ein paar Euro mehr zu zahlen. Aber bin auf der anderen Seite, wie ich es gerade ausgeführt habe, auch mit dem Spiel einfach nicht einverstanden. So früh schon das Derby, dass ich auch nicht sauer bin, wenn ich jetzt nicht da bin. Es ist alles in Ordnung, so wie es ist.
Mehr Grün in Hamburg. Zahl der Straßenbäume nimmt wieder zu, informiert das Hamburger Abendblatt. Danach sei die Zahl der Bäume entlang der Hamburger Straßen im Jahr 2024 erneut gestiegen. 1850 neue Bäume wurden gepflanzt. Das sind 285 mehr als gefällt wurden. Aktuell werden rund 230.000 Straßenbäume gezählt. Jetzt hast du vorhin schon erzählt, dass du mit dem Fahrrad durch die Gegend fährst und mit deinem Patenkind wandern gehst. Bist du so ein Naturbursche, der dann auch links und rechts guckt und die Pflanzen erkennt?
Ja, nee, also erkennt, nein, erkennt nicht, ich habe auch keine App dabei,
ja.
Aber ich kann schon Natur, wenn ich unterwegs bin, aufsaugen. Das ist schon so, also ich kenne jeden Schwan auf der Dove-Elbe wirklich persönlich, der da hinten sitzt. Und das macht mir unheimlich Spaß auch. Also selbst wenn die Felder gedüngt sind und ich da mit dem Fahrrad vorbeifahre, ist das für andere Leute vielleicht Gestank. Für mich ist das so ein Stückchen, ja, so ein bisschen Erinnerung an Kindheit, an Sauerland. Hat uns doch früher auch nicht gestört, wenn da ein bisschen Dünger auf dem Feld war und wenn es da ein bisschen gerochen hat. Und das ist heute noch so. Und ich habe nicht jeden Baum in Hamburg gezählt und würde aber trotzdem aus dem Bauch heraus auch sagen, dass das wirklich eine Entwicklung ist in den letzten Jahren. Also ich habe schon das Gefühl, dass da, wo die Stadt grüner werden kann, wird sie grüner. Also es gibt diesen Fahrradweg zum Beispiel von unserem Büro von St. Pauli Richtung Altona, wo ich jetzt beim Optiker zweimal war, das ist mir aufgefallen. Sensationell, diese wunderbare wilde Wiese, die man dort angelegt hat. Mit, ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt, Richtung Altona raus, die dann direkt in diese Einkaufszone da reingeht. Also das hat mir total gut gefallen. Das nehme ich dann auch wahr, dass eine wilde Blumenwiese dort angelegt ist. Oder angelegt sagt man ja dann nicht, aber man hat sie wachsen lassen. Und ich sehe es jeden Tag, wenn ich aufstehe, weil direkt vor meiner Tür am Kaisergeist steht ein großer Baum und das ist einfach toll. Und dieser Baum ist so wichtig und alle Bäume am Kaisergeist sind wichtig, weil sonst wäre diese Klötzchenarchitektur der Hafencity auch nach hinten losgegangen.
Ja.
Aber durch diese Bäume, die man dort gepflanzt hat, durch die Grünflächen, die man eingebaut hat, finde ich es richtig toll. Also Hamburg weiter so, mehr Bäume.
602.000 Euro. Partys bei Verkehrskongressen in Hamburg noch teurer, berichtet das Hamburger Abendblatt über die großen Partys, die die Gäste der beiden großen Hamburger Verkehrskongresse im Juni in Hamburg gefeiert haben. Ursprünglich war die Rede von 491.000 Euro. In einer Antwort auf eine kleine Anfrage der CDU musste die zuständige Verkehrsbehörde von Senator Agnes Tjax die Zahl deutlich nach oben korrigieren. Jetzt haben wir so viel über die Natur und übers Arbeiten geredet. Kommst du auch noch mal dazu, eine richtige Party zu feiern? Wann war das denn so zuletzt?
Ehrlich gesagt wirklich zu wenig insgesamt, aber wenn dann mal eine vor meine Füße fällt, dann nehme ich sie auch Volley und wir haben uns ja auf einer getroffen vor nicht allzu langer Zeit.
Und du warst sogar länger da.
Nämlich letzten Samstag und ich bin mit dem letzten Zug um 3:15 von Bremen wieder zurückgefahren. An dieser Stelle auch nochmal, wir haben es auch persönlich schon gemacht, aber auch über das Mikrofon nochmal, dem wunderbaren Arndt Zeigler. Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag.
Sehr schön. Was ist denn in einer guten
50.
Party?
Na gut, 60. Na, 60. Wir wollen hier nicht lügen. Also herzlichen Glückwunsch, Anni.
Was ist dir in einer guten Party wichtig? Also da sind die Frikadellen sind weggegangen wie nichts Gutes, aber kaltes Bier, was braucht's noch?
Gute
Hast
Leute.
Du auf die Musik geachtet?
Nee, gute Leute. Das war ganz witzig. Ich bin so ein Kontrollfreak, könnte man negativ sagen, aber positiv, ich will gucken, wer da ist. Ich kam rein und ich glaube, das darf man ja so ein bisschen hier erzählen. Alex Bommes war auch da und ich sehe Alex Bommes und der stand offensichtlich schon ein paar Minuten in dem kleinen Raum und ich komme rein und war wirklich 3 Sekunden da und sage zu Alex, das gibt's ja gar nicht, Thomas Schaaf ist da, guck mal, da hinten sitzt der Streich und der Schiri, wie heißt der Schiri noch? Und Bommes guckt mich an und sagt, wie, die sind auch da. Das heißt, Bommes war einfach nur für sich da erstmal angekommen, hat da ruhig gestanden, hat mit seinem Gesprächspartner gesprochen. Ich habe direkt gleich den ganzen Raum gescannt. Das ist ein bisschen kontrollfreakig von mir, das kann ich nicht anders. Das haben Freunde bei mir schon oft auch kritisiert. Aber ich mache das auch aus so einem Gefühl heraus, zu gucken, wird die Party gut? Und dann sage ich, Mensch, Christian Streich ist da, Thomas Schaaf ist da, da kann ich ein bisschen über Fußball-Bundesliga vielleicht mit denen noch später schnacken. Dann waren einige Kollegen da vom WDR, die ich so über Eck kannte. Es waren Freunde von Arndt da, die man nicht kannte, wo ich denke, das wird ja interessant, Familie, die Kinder waren da. Also das ist für mich eine gute Party, wenn es ein guter Mix ist und es gab keine Tanzfläche, das spricht auch für die Party.
Ja, so, dann haben wir ein Geburtstagskind der Woche, das ist in dieser Woche Stefan Tanscheid, Chef des Konzertveranstalters FKP Scorpio, hat am 1.8. Geburtstag. Er ist leidenschaftlicher Musiker und Fan vom FC St. Pauli und von Borussia Mönchengladbach. Also der hat auch schon zwei Vereine, für die er die Daumen drückt. Zum Thema Geburtstag, bist du jemand, der gerne schenkt oder der lieber beschenkt wird? Also jetzt so vom Aufwand und von der Idee her.
Ja, bin ich wirklich jetzt selbstkritisch? Ich schenke auch, damit man mir hinterher ein Kompliment schenkt für mein Geschenk. Also ich versuche mir wirklich im Vorfeld immer Gedanken zu machen zu einem Geschenk und freue mich dann, wenn es sehr gut ankommt und ich dafür dann ein Kompliment kriege. Also hat sich der Aufwand gelohnt sozusagen. Und wenn ich selber Geschenke bekomme, das nimmt mit den Jahren tatsächlich ab. Also früher habe ich mich natürlich unfassbar, also ich kenne heute, ich kann das Gefühl wahrscheinlich jetzt in dieser Sekunde abrufen, als ich das erste orangene Bonanza-Rad Geschenk gekriegt habe. Oder die Carrera-Bahn, all diese ganzen Dinge, meine erste Stereoanlage, so ein kleiner Würfel, das waren natürlich sensationelle Geschenke. Aber heute ist es irgendwie nicht mehr so entscheidend.
Na gut, so, morgen ist der Alles-oder-Nichts-Tag. Wie risikofreudig bist du?
Zu sehr. Zu sehr hat ein bisschen mit meiner Umsetzungsenergie zu tun. Also wenn ich was im Kopf habe, ob das Projekte sind, Privatinvestitionen oder auch im Beruflichen, ich versuche das wirklich dann umzusetzen und kann Risiken da komplett ausschalten regelrecht. Also ich fühle mich manchmal wie so ein Seiltänzer auf dem Hochseil, der nicht nach unten guckt. Also der überhaupt nicht sieht, dass es da nach unten noch ein Tal gibt oder eine Gefahr droht. Und über die lange Strecke ist es auch gut gegangen. Also das ist, ich wusste nicht mal, dass eine Elbphilharmonie gebaut oder geplant war. Ich wusste nicht mal, wo die Hafen City war, als ich irgendwann bei einem Pizzaabend die letzte Wohnung einfach so zugesagt habe und lebe dort jetzt und habe eine Immobilie gebaut, die sich natürlich auch wirtschaftlich gerechnet hat. Das war super. Ich habe aber auch mal ein Heft über Maskottchen der Bundesliga gemacht, weil ich irgendwie den Ennard so toll fand vom MSV Duisburg. Das hat, glaube ich, keiner außer mir gekauft. Also es ist immer von bis, manches Risiko musst du gehen, einfach um auch zu schauen, ob es sich lohnt und manches Risiko musst du gehen, weil der Weg dorthin einfach schon so viel Freude macht, es umzusetzen.
Heute spielen Fury in the Slaughterhouse im Stadtpark Open Air. Die kommen ja aus Hannover, aus meiner Heimatstadt. Welche bekannten Musiker kommen denn aus dem Sauerland?
Gute Frage. Fury hätte ich jetzt auch eher so als, da gab es noch so eine Pferdeserie, glaube ich. Ne?
Ja. Hat niemand hervorgebracht, richtig,
nee,
oder?
Also es gab natürlich mal die große Band Till von meinem Neffen. Ja. Die gibt es aber nicht mehr. Mhm. Es gibt bestimmt ein, zwei Bands im Sauerland, denen ich jetzt Unrecht tue, aber so richtig fällt mir keiner ein. Die
vielleicht kommt ja Redman, Curse, Sabina Zettlur, Gentleman, Fünf Sterne Deluxe irgendwie aus dem Sauerland. Denn die treten alle auf beim Old But Gold Festival in Hamburg morgen. Hast du es mit Hip-Hop?
Nochmal,
du hast ja vorhin gesagt, du bist
wirklich
ja total bunt aufgestellt.
Ich höre wirklich alles. Also, ja.
Also, aber du hörst schon den Unterschied, ob das gerade Schlager ist oder Hip-Hop.
Ich kenne mich auch in den Genres gut. Das ist ja immer, die Leute, wenn sie sagen, du hast keine Ahnung von Musik oder du hast keinen Musikgeschmack, das stimmt ja gar nicht. Ich kenne mich ja überall aus. Mhm. Also ich kenne mich tatsächlich im Schlager sehr, sehr gut aus. Ich kenne die Biografien auch der Schlagersängerinnen und Sänger. Ich kenne mich aber auch aus in der kölschen Mundart. Ich gehe natürlich nächstes Jahr zu 50 Jahre BAP. Ich war gerade bei Bruce Springsteen auf Schalke. Ich war bei AC/DC in Hannover im letzten Jahr. Ich war, wie gesagt, bei Reinhard Mayer und Roland Kaiser. Das ist halt eine breite Bandbreite, aber ich bin jetzt nicht so der Nerd, dass ich jetzt die komplette Band einzeln nennen könnte, wer da wo spielt und wer noch aus Hannover kommt, I don't know.
Wir kommen zu unserer Kategorie.
Nice. Oder Scheiß.
Zum Abschluss. Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich? Was hast du dir überlegt? Wofür hast du dich entschieden?
Tatsächlich habe ich mir gar nichts überlegt gehabt im Vorfeld und habe die Rubrik auch vergessen, dass ihr sie angekündigt habt. Deswegen mache ich es jetzt spontan, weil ich mich wieder so aufgeregt habe. Ich bin hier mit dem Taxi hergekommen heute Morgen, weil ich spät dran war. Und dieser arme Mensch hat mich wirklich von der Hafencity bis hierher, hat er mir in den Ohren gelegen, wie viele Baustellen und dass das überhaupt nicht vorangeht. Und hier direkt die Brücke, wie lange wollen die denn daran noch bauen und so. Ich finde wirklich, das ist ein allgemeines Problem in Deutschland. Wir müssen einfach die Baustellen schneller zukriegen. Also wir müssen, dass der Verkehr fließt. Das ist für mich das Allerwichtigste, weil so eine Baustelle ist optisch nicht schön, macht die umliegenden Geschäfte, bringt das in Schwierigkeiten, nervt die Autofahrer, nervt die ganze Stadt. Also macht bitte die Baustellen schneller fertig, bringt das einfach, weiß ich nicht, wie man das beschleunigen kann. Aber das muss möglich sein. Mehr investieren.
Das ist ein schöner Appell, lieber Olli. Von mir gibt es den Appell, sich das 13 plus 13 Gedichte-Magazin zu holen ab nächster Woche in allen Kiosken dieser Stadt und in guten Buchhandlungen. Ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi.
Ich sage auch Ahoi und freue mich, dass ich hier gewesen sein durfte.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.